Heute soll es um ja ein Thema gehen, das uns alle was angeht, beschäftigt. Wir haben damit zu tun. Thema Krankheit, auch gesund werden oder nicht gesund werden, wie auch immer. Natürlich spricht sich das Thema anders, wenn man in einer tiefen Krankheit drinsteckt, als wenn man doch relativ gesund so durch den Tag kommt. Das ist mir bewusst. Und ja, letztendlich geht es doch darum, dass ich so ein paar Dinge auch von der Bibel sagen möchte. Anlass dieser Thematik heute ist folgender: Als Älteste der Gemeinde, also Gemeindeleitung, treffen wir uns heute Abend. In Corona-Zeiten geht das per Skype und unterhalten uns über das Ältestengebet in der Gemeinde und wie wir das umsetzen können als Älteste. Und darum wird es ja auch dann bei mir hier im zweiten Teil, würde ich mal sagen, gehen. Da schauen wir dann, wer schon mal aufschlagen will, die Bibelstelle. Jakobus Kapitel 5, 13 bis 16 nach. Ich habe die Woche eine Nachricht gelesen. Ich lese euch die mal vor. Also über den Kurznachrichtendienst WhatsApp verbreitet sich aktuell eine Falschnachricht. Also eine anonyme Frauenstimme berichtet von einer deutschen Missionarin, die im Auftrag der freikirchlichen Gemeinde Gospel Forum Stuttgart in der chinesischen Stadt Wuhan tätig sei. Dort habe sich der Zustand von mehreren Corona-Patienten so stark verschlechtert, dass die Ärzte Blutspenden angeordnet hätten. Dabei sei festgestellt worden, dass Nicht-Christen, die Blut von Christen erhalten hätten, geheilt worden seien. Die Regierung habe daraufhin Christen, die aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis gesessen hätten, zum Blutspenden entlassen, um weiteren Patienten zu helfen. Alle seien geheilt worden und die Christen hätten die Freiheit erhalten. Also hier die Message: Corona-erkrankte Menschen wurden durch das Blut von Christen, Bluttransformation, durch das Blut der Christen geheilt. Die Pressesprecherin des Gospelforums Stuttgart, Milene Dreher, erklärte gegenüber IDEA auf eine Nachfrage, dass es sich um eine Falschnachricht handle. Wir haben keine Mitarbeiter in dieser Stadt in China und wissen auch nicht, was der Hintergrund oder Zweck für solch eine Falschmeldung sein soll. Ja, eigentlich schade, dass das eine Falschmeldung ist. Das wäre doch was, wenn Christen durch ihr Blut Krankheiten heilen könnten, andere gesund machen könnten. Und da würden wir im Wert steigen, müssten aufpassen, dass wir nicht gejagt werden würden und gekidnappt, um dann überall Blut zu spenden. Dann hätten wir bald kein Blut mehr. Aber dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage: Ist das Thema Krankheit für Christen? Und wenn ich Christen sage, meine ich wirklich Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben, die wiedergeboren sind, wie die Bibel sagt. Ist das Thema Krankheit für Christen anders gelagert als für Menschen, die Jesus nicht kennen? Man könnte fragen, werden Christen weniger krank? Leben Christen durchschnittlich länger? Werden Christen schneller gesund, eben als Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich kenne die Antwort nicht. Ich glaube, es gibt auch keine richtige Statistik dazu. Wäre auch vielleicht schwer anzulegen. Ich vermute aber mal, dass da nicht so ein riesengroßer Unterschied ist zwischen Menschen, die an Jesus glauben und Menschen, die nicht an ihn glauben. Was so Lebensdurchschnittsalter und auch Krankwerden anbelangt. Ich vermute das mal. Und vielleicht hilft uns einfach auch, wenn wir ein bisschen grundsätzlich über Krankheit und Heilung nachdenken. Krankheit hat selbstverständlich etwas mit Sünde zu tun. Zwar nicht im speziellen Fall dass man sagen könnte, du hast diese Krankheit, weil du diese Sünde getan hast. Aber allgemein gibt es eben Krankheit nur, weil wir Menschen von Gott getrennt sind. Ich nehme ganz stark an, im Paradies gab es keine Krankheit und hätte es auch keine gegeben. Die gibt es erst nach dem sogenannten Sündenfall jenseits von Eden. Denn Krankheit ist genauso wie Sünde Kommunikationsstörung. Sünde bedeutet ja, die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist zerrissen. Und Krankheit bedeutet die Kommunikation im Körper, der Zellen, der Informationsfluss ist gestört. Mal so als Nichtarzt ausgedrückt, was Krankheit ist. Also Krankheit hat sicher damit zu tun, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Dass da die Sünde in unser Leben gekommen ist, in diese Welt gekommen ist. Und dass wir eine Welt haben, wo viel Unglück passiert, wo es Naturkatastrophen gibt und wo Menschen krank werden. Krankheit hat aber auch mit Tod zu tun. Durch den Sündenfall wurde ja dann auch gesagt, und es passierte dann ja auch, dass du sterben wirst zu Adam, zu Eva. Also auch den Tod gab es nicht im Paradies, sondern erst jenseits von Eden. Und man könnte sagen, Krankheiten sind viele kleine Tode, die man stirbt, bevor man letztendlich dann stirbt und tot ist. Und ich denke, auch die meisten Menschen werden am Ende an einer Krankheit sterben. Manche natürlich aus Altersschwäche, aber irgendwie kommt da eine Krankheit dazu, manche auch durch einen Unfall. Aber wenn wir an den Elisa denken, als bei ihm es aufs Sterben zuging, heißt es in der Bibel, als er an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte. Krankheit also allgegenwärtig in einer von Gott getrennten Welt und Krankheit gegenwärtig im Leben der Menschen, auch der Christen, seit dem Sündenfall und seitdem wir nicht mehr in dieser vollkommenen Welt des Paradieses leben. Es gibt natürlich viele andere Fragen, wenn man über Krankheit nachdenkt. Woher kommt dann die Krankheit, auch speziell im Leben? Eine Antwort ist ja schon, wir sind in einer von Gott getrennten Welt. Wir werden irgendwann sterben und dazu gehören auch Krankheiten. Es gibt auch spezielle Krankheiten, die sind eine Art Selbstvollzug oder das Ergebnis eigenen Handelns und Redens. Wenn jemand Kettenraucher ist, dann wird es ihm nicht gut gehen. Wenn jemand ständig Sahnetorte isst, dann steigt vielleicht der Cholesterinspiegel, stellen sich Herzprobleme ein. Wenn jemand meint, aus 5 Meter Höhe herunterspringen zu müssen und sich dabei ein Bein bricht und so weiter. Also manche Krankheiten vollziehen wir uns selbst. Wir ernten so ein bisschen das, was wir verbocken oder nicht beachten. Das geht allen Menschen mehr oder weniger so. Perfekt gesund leben, auf alles achten. Vielleicht hat man dann alles beachtet und kriegt irgendein Virus und das war es dann auch. Krankheiten, und das ist nur nicht jedermanns Meinung und nicht jeder Christ denkt so, aber ich finde, die Bibel bezeugt es doch sehr deutlich, Krankheiten können auch von Gott kommen. Wir lesen im Alten Testament, auch im Neuen Testament, dass Gott Krankheiten schickt, Seuchen schickt, Naturkatastrophen schicken kann, als eine Art Minigericht oder als ein Aufwecker, Aufwachmittel, dass Menschen umkehren oder neu nach Gott fragen, wie auch immer. Also hier gibt es gefühlt unzählbar viele Bibelstellen, die davon berichten. Miriam bekam von Gott Aussatz, sie erhob sich über Mose. Der König Osia oder Amazia, wie er auch genannt wird, bekam Aussatz, weil er meinte, er könnte als König auch den Tempelopferdienst übernehmen und Räucheropfer darbringen. Wir sehen Nabal, wie er von Gott geschlagen wird und stirbt. Wir sehen einen König Agrippa im Neuen Testament und Gott schickt einen Engel, der schlägt ihn, weil er sich über Gott erhoben hat und er stirbt daran. Und so könnte man die Beispiele fortführen, wo wir sehen, ja, Gott ist nicht der Erfinder der Krankheit, aber Gott schickt auch Krankheiten, Gott schickt auch Naturkatastrophen und manches andere, das ist seine Souveränität und es kann ein Stück, wie gesagt, Gericht sein oder es kann eben auch ein Mittel Gottes sein, um Menschen aufzuwecken von ihren verkehrten Wegen. Wir haben auch diese etwas merkwürdig anmutende Bibelstelle im 1. Korinther 11, der Paulus von dem Abendmahl spricht und dann im Zusammenhang deutlich macht, wer also dieses Abendmahl unwürdig feiert oder zu sich nimmt, zieht ein Stück Gericht Gottes auf sich und spricht dann davon, dass es deswegen so viele Kranke und Schwache gibt in Korinth in der Gemeinde und manche vor der Zeit sterben. Unwürdig meint hier nicht Sünder sein, der Gottes Gnade begehrt, sondern unwürdig meint zum einen das Abendmahl nehmen zu wollen und Gemeinschaft mit Gott zu dokumentieren, auf der anderen Seite aber unversöhnt und völlig lieblos mit seinen Glaubensgeschwistern umzugehen. Also Krankheiten können von Gott kommen. Krankheiten können auch einen finsteren Hintergrund haben, einen teuflischen Hintergrund. Aber der Teufel kann nicht in eigener Souveränität Krankheiten schicken. Ein so großer Herr ist er nicht. Sehen wir uns das Beispiel Hiob an. Und dort erfahren wir, dass der Teufel Gott fragen musste, um Erlaubnis bitten musste, Hiob leiblich anzutasten, seine Gesundheit. Und erst nachdem Gott es ihm gestattete, legte Satan los und quälte Hiob. Und Gott prüfte letztendlich seinen Glauben dadurch. Und trotzdem trägt über das Ganze nicht der Teufel, sondern Gott die Verantwortung und die Souveränität. Am Ende sagt Gott zu Hiob mit keinem Wort, ach, Entschuldigung, ich konnte nichts dafür, der Teufel hat es gemacht. Sondern Gott sagt eher, du, ich kann machen, was ich will. Und wenn Gott dem Teufel das gestattet, behält er die Verantwortung. Beispiel, wenn jemand an meine Haustür klopft, mit einem Prügel in der Hand und mich fragt, darf ich da mal rein und deine Kinder verprügeln? Und ich an der Tür stehe und sage, ja, du darfst. Dann ist es zwar der Mann, der sie verprügelt, aber die Verantwortung trage ich. Krankheiten können von Gott geschickt sein. Krankheiten können auch ein Stück vom Teufel kommen, wenn Gott es ihm genehmigt. Und dazu gehört sicher auch die Tatsache, dass wir besonders im Neuen Testament öfters lesen, dass Menschen krank waren und einen bösen Geist in sich hatten, der dabei auch noch ausfuhr, zum Beispiel wenn Jesus heilte. Die kananäische Frau hatte eine Tochter mit einem bösen Geist. Jesus heilte sie und der böse Geist verließ sie. Die Frau mit der verkrüppelten Hand wurde von Jesus geheilt und der böse Geist fuhr aus. Auch Taubstumme hatten einen bösen Geist und mit der Heilung wurde auch der böse Geist ausgetrieben. Also diesen Zusammenhang sehen wir schon zwischen Krankheit und eine böse Macht im Leben eines Menschen bei Jesus im Neuen Testament. Und es kann dann sogar mal in der Apostelgeschichte von Jesus folgendermaßen heißen, Apostelgeschichte Kapitel 10, da sagt Petrus, ihr wisst, so Cornelius in seinem Haus, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Also die in der Gewalt des Teufels waren und dadurch krank waren, die hat Jesus gesund gemacht und befreit. Nun sind wir nicht gerade aufgefordert, Parallelen in unsere heutige Zeit zu ziehen. Da haben wir oft nicht so den Durchblick und wir wissen auch nicht genau, ob im gleichen Maße diese Thematik heute vorhanden ist, aber es könnte sein. Ja, Krankheit mit unterschiedlichen Ursprüngen, einmal generell, weil wir in einer von Gott getrennten Welt leben und leider all diese gottwidrigen Dinge da sind. Wir sehen aber auch Krankheiten, die aus einem Selbstvollzug herauskommen, wo wir Menschen dann auch eine große Verantwortung tragen. Wie gehen wir mit unserer Gesundheit, mit unserem Leib und Leben um? Krankheiten, die von Gott kommen, die er schickt, um dadurch zu reden. Und auch Krankheiten, die einen mehr finsteren, teuflischen Hintergrund haben können, aber auch an Gott vorbei müssen. Wie ist das mit Heilung, gesund werden? Hier zeigt uns die Bibel ja wirklich einige Aspekte auf. Über alle Heilung, die wirkliche Heilung ist, also nicht Pseudo-Heilungen durch weiße Magie oder ähnliches. Über alle Heilungen, die wirkliche Heilungen sind, steht, dass allein nur Gott heilen kann, gesund machen kann. Der Teufel ist einer, der Menschen verderben will, kaputt machen will. Und er kann letztendlich nicht heilen, wird es auch gar nicht wollen. Dieses Thema mit Seelen verkaufen, um geheilt zu werden durch den Teufel, ist etwas sehr speziell und da gehen auch die Erfahrungen und Meinungen doch stark auseinander. Nur Gott kann heilen. Er ist das Heil, er ist der Heiland, er ist der Retter unserer Seelen, unseres Leibes. Gott sieht uns auch ganzheitlich. Und wenn Gott heilt, ist er sehr vielfältig. Er ist nicht jemand, der eine Schablone gebraucht oder nur einen Weg hat zu heilen. Gott ist, da werde ich multi. Und der Hauptweg zu heilen ist, dass Gott unserem Körper selbst Heilungskräfte verliehen hat, die von Gott kommen, dem Schöpfer. Wenn du in den Finger reinschneidest mit dem Messer, Gott sei Dank heilt die Wunde, in aller Regel auch ohne Gebet, durch Selbstheilungskräfte, die Gott gegeben hat. Die Mediziner können das dann genau erklären, wie das zusammenhängt. Und normale Kinderkrankheiten und viele andere Dinge werden einfach auch so in dieser Weise geheilt, weil Gott das in unseren Körper auch von der Schöpfung her gelegt hat. Und ohne diese Selbstheilungskräfte, denke ich, würden wir alle gar nicht mehr leben. Das Schnupfen geht wieder weg, der Husten geht wieder weg. Die Kopfschmerzen gehen wieder weg, die Zahnschmerzen, wie gesagt, manches Fieber und so weiter. Dann ist zu sagen, dass Gott grundsätzlich als Schöpfer heilt, aber auch als Retter und Heiland. Man könnte auch sagen, dass Gott mittelbar heilt und unmittelbar. Gott als Schöpfer, Gott, der mittelbar heilt. Auf dieser Seite liegen ja die medizinischen Erkenntnisse, die Kräuter, die Pillen, die Salben, die Spritzen, die Ärzte, die Krankenschwester, Die Krankenhäuser, die Apotheken, all diese Dinge liegen auf dieser einen Seite, wo wir sagen, Gott heilt mittelbar durch Natur, Forschung, Medizin, Fachleute, Erkenntnisse und so weiter. Das ist keine mindere Heilung Gottes. Wenn also ein Arzt mir helfen konnte, sage ich zu ihm Danke. Aber zu Hause lobe ich auch Gott darüber, dass er mich geheilt hat und diesen Arzt gebraucht hat. Oder die Tablette, Spritze oder was weiß ich. Ist keine mindere Heilung. Am Ende steht auch hier Genesung und wieder gesund werden. Bis zum nächsten Krankwerden. Also Gott heilt als Schöpfer, er heilt mittelbar. Und wir sollten das nicht gering achten. Wir sollten sogar sehr dankbar sein, in einem Land zu leben, wo medizinisch unheimlich viel Gutes möglich ist. Natürlich gibt es auch die Schattenseiten, aber ich denke, die wenigsten von uns wollten gerne mit einem armen Land in Afrika tauschen. Und Gott heilt auch unmittelbar. Zum Beispiel als Erhörung eines Gebetes um Gesundheit. Direkt. Das kann natürlich auch indirekt sein, indem Gott jemand schickt, der helfen kann. Aber eben auch ganz oft direkt. Ich denke, wenn wir mit Jesus leben, haben wir das erfahren. Manchmal, wenn unsere Kinder krank waren, mal hohes Fieber oder auch andere Dinge, habe ich das wirklich des Öfteren erlebt, dass nach einem intensiven Gebet um Gesundheit Gott einfach dieses Wunder, sagen wir, geschenkt hat. Nicht immer, aber doch immer wieder auch. Und wo wir dann einfach merken, auch ohne einen Arzt und ohne Medizin kann Gott heilen, logisch, indem er Gebete erhört. Die Frage ist, oder ich komme gleich noch auf weitere Dinge, wenn es um dieses unmittelbare Heilen geht. Aber trotzdem die Frage an dieser Stelle, wenn Christen weniger krank werden würden, aufgrund dessen, weil Gott der Heiland und Retter ist und unmittelbar heilt, müssten da nicht die Christen in Afrika im Durchschnitt genauso alt werden wie die Christen im Westen, zum Beispiel in Deutschland? Oder anders gefragt, warum werden die Christen in Afrika, die manchmal sogar intensiver im Glauben leben, nicht so alt wie die Christen in Deutschland? Warum werden sie auch von Krankheiten nicht so geheilt? Die Antwort kann nur sein, erstens, nicht deshalb, weil sie einen kleineren Gott hätten, Gott keine Gebete erhört, nicht übernatürlich heilen kann, sondern weil ihnen die Medizin, die Krankheit, die Medizin, die Krankenhäuser und so weiter fehlen. Und da merken wir noch einmal wieder, dass Gott, der Schöpfer, mittelbar heilt, ist eine ganz hohe Ebene. Und ich würde sie nicht unter die Ebene stellen, dass Gott auch durch Gebet und andere Dinge unmittelbar heilt. Gott heilt unmittelbar durch Gebet, indem er Gebete erhört. Gott heilt unmittelbar durch Wunder. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, die Evangelien, wie viele Kranke hat Jesus geheilt? Und sie brachten Kranke zu ihm, Besessene zu ihm, und er heilte sie alle. Man hat den Eindruck, sogar flächendeckend. Das ist die Kraft Jesu, er ist Gott. Das ist ein Wunder, er hat gesprochen, er hat die Hände aufgelegt und Menschen sind heil geworden. Jesus, der Arzt, schlechthin. Er hat auch seine 12 Apostel oder Jünger ausgesandt, zu heilen oder zu salben, auch böse Geister auszutreiben und sie kamen zurück und staunten, wie das in Anführungsstrichen gesagt funktionierte. Und auch in der Apostelgeschichte, Paulus, Petrus, und wohl auch ein wenig andere, konnten Menschen Zum Beispiel, indem sie sagten, Petrus, Johannes, im Namen Jesu, sei gesund, heilen. Heilen, weil sie es im Namen Jesu taten, in seiner Kraft, im Glauben und als seine Apostel. Die Frage in der Christenheit ist oft, ja, setzt sich das über die Jahrhunderte im gleichen Maße fort? Und können wir heute mit dem Gleichen rechnen, wie das, was Jesus tat und seine Apostel taten? Hier gehen die Meinungen eben auseinander. Zu bedenken geben möchte ich schon, dass es bei Jesus öfters heißt, gerade im Matthäusevangelium, dass das Zeichen des Messias sind. Also eine Erweisung seiner Messianität und seiner Sendung. Eine Erfüllung dessen, was in Jesaja prophezeit ist, ne? Dass Kranke gesund werden, Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hörend, Gefangene frei werden. Sicher ist das nicht der einzige Grund, warum Jesus all diese Dinge tat. Er tat es auch aus Mitleid, aus Liebe zu den Menschen, keine Frage. Aber es ist doch wohl mit der Hauptgrund, dass er sich als Messias erwiesen hat und dass das, wie Johannes sagt, aufgeschrieben wurde, damit die, die es lesen, glauben. Es muss also nicht noch einmal wieder vollzogen werden in jedem Jahrhundert und Jahrzehnt, um zu glauben, sondern was Jesus damals tat, wurde aufgeschrieben, damit die, die es lesen, glauben. Glauben, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Und auch von dem, was die Apostel taten, kann es mal heißen im Korintherbrief, Kapitel 2. Korintherbrief, Brief Kapitel 12, Vers 12, da sagt Paulus zu den Christen, denn es sind ja die Zeichen der Apostel unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Also hier ist doch speziell auch von den Aposteln die Rede, die sich als Apostel durch Zeichen, Wunder und Taten erwiesen haben. Damit auch das, was sie im Namen Gottes verkündigten, autorisierten. Bleibt denn jetzt für uns gar nichts mehr übrig, wenn es um diesen Part Heilung, Gott als Retter und unmittelbare Heilung geht? Wir haben, denke ich, zwei oder drei wichtige Aspekte noch. Das eine, die Bibel redet an einer Stelle von der Gabe der Heilung, die der Gemeinde Jesu Christi gegeben ist, speziell hier im Neuen Testament den Korinthern. Wenn Paulus in 1. Korinther 12 von den Geistesgaben spricht oder den Gnadengaben, die Gott seiner Gemeinde verleiht, auf die unterschiedlichen Christen verteilt, damit sie einander dienen und ein Segen sind, schreibt er dann auch dem einen Glaube, das Glaube gegeben, im selben Geist einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in oder durch den, in dem einen Geist, durch den einen Geist. Dass also Gott auch Christen in der Gemeinde, in der örtlichen Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde, die Gabe geschenkt hat, gesund zu machen. Diese Begrifflichkeit meint keine permanente Gabe, die man überall, wo man möchte und wo jemand krank ist, ausüben kann, sondern immer den speziellen Fall, wo Gott auch durch seinen Geist führt und Gewissheit gibt, Vollmacht schenkt, in seinem Namen Heilung zuzusprechen, für Heilung zu beten. Und das kann man da nicht von Fall zu Fall kopieren, mechanisieren oder bühnenreif veranstalten, sondern das ist etwas, was in großer Demut von Fall zu Fall neu erbeten werden muss und wo der Geist Gottes neu führen muss und wirkt. Aber wohl der Gemeinde, die Brüder oder Schwestern hat, von denen man merkt, Mensch, wenn die mit Kranke beten, da handelt Gott ganz besonders. Und es ist nicht nur die Gabe des Heiligen Geistes, gesund zu machen, die der Gemeinde gegeben ist, sondern im Jakobusbrief, diese Stelle nannte ich ja anfangs, ist die Rede von dem sogenannten Ältestengebet. Also ein Auftrag in der Gemeinde, ein Auftrag an die Ältesten der Gemeinde, für Kranke zu beten. Und ich lese uns die Verse Jakobus 5, 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Loblieder? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, aufrichten. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also ein sehr inhaltsreicher Text, das wäre tatsächlich ein extra Podcast. Zum einen spricht ja hier Jakobus von vier Gebeten. Einmal Vers 13, das persönliche Gebet. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Loblieder? Also dieses leidet jemand unter euch, der bete. Das Wort leiden meint hier, hat jemand Unglück? Vielleicht, weil er verkracht ist mit seinen Nachbarn, weil er Geld verloren hat oder seine Arbeitsstelle oder sonstige Dinge. Also wenn jemand leidet in dieser Weise, also Unglück hat, er soll beten. Und wenn jemand frohen Mutes ist, dann soll er Loblieder singen. Finde ich auch sehr realistisch gesprochen. Also derjenige, der jetzt im Unglück und Leid steckt, dem wird nicht gesagt, ach komm, Quatsch, alles Käse, sing mal Loblieder und schon wird's besser. Sondern hier seelsorgerlich sensibel, der bete. Aber wem es gut geht, wer guter Hoffnung, guten Mutes ist, dem sei wirklich empfohlen, komm, singe Loblieder, preise und danke deinem Gott. Dann in Vers 15 ist dann das Gebet der Ältesten für die Kranken. Dann haben wir noch ein seelsorgerliches Gebet, sozusagen eine Beichte. 16a, bekennt einander eure Sünden. Und ja, man nennt es manchmal so eine Art prophetisches Gebet, 16b bis 18, wo uns das Gebet des Elias gezeigt wird, der darum betet oder bittet, dass sich die Wolken verschließen für 3 Jahre und 6 Monate und später wieder gebetet hat und die Wolken haben sich dann geöffnet und es hat wieder geregnet. Bei dem Gebet für die Kranken handelt es sich hier nicht um eine Gnadengabe wie 1. Korinther 12, Vers 9, von der ich sprach, sondern mehr um einen kontinuierlichen Dienst der Ältesten. Und dieser Dienst ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet. Er liegt im Verantwortungsbereich der Ältesten. Also Vers 13 wird ja noch gesagt, leidet jemand, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe. Okay, das macht jeder. Vers 14 aber, wo es um Krankheit geht, heißt es, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Also es soll nicht irgendwie jeder nach Belieben rumexperimentieren, obwohl man natürlich auch sonst füreinander betet, auch in Krankheitsnöten. Aber es ist letztendlich eben auch kein Experimentierfeld, sondern eine Ausübung, in der man Gott sehr ernst nehmen möchte, auch nicht mit den Gefühlen der Kranken spielen möchte. Und es ist hier eben in den Verantwortungsbereich der Ältesten gestellt. Ein zweites Merkmal, die Initiative zu diesem Dienst geht vom Kranken aus. Wenn es heißt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde oder der bitte die Ältesten der Gemeinde. Also es soll ihm nicht aufgedrängt werden. Du bist krank, komm, lass doch für dich beten. Und der Kranke ist innerlich gar nicht so weit, dass er für sich beten lassen möchte. Oder es wäre für ihn noch gar nicht dran, dass man für ihn betet. Was wissen wir? Also die Initiative soll vom Kranken ausgehen und der damit dann ja auch zeigt, dass er innerlich bereit ist. dass auch er im Glauben etwas erwartet und diesen Dienst in Anspruch nimmt. Das heißt jetzt nicht, dass Älteste nur nach Hause fahren können, da wo jemand krank ist, weil der ruft, sondern das kann auch im Gemeindehaus geschehen, wenn einfach diese Ebene beachtet wird. Nicht aufdrängen, sondern der Kranke selber muss das Verlangen haben und auch die innere Bereitschaft. Dann haben wir ein drittes Merkmal. Der Dienst geschieht als Gebet im Namen des Herrn, was so viel bedeutet im Gehorsam und in seiner Autorität. Vers 14b, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Es sind hier die Ältesten, die beten, aber trotzdem in dem Bewusstsein beten, nicht wir können heilen, auch unser Gebet heilt nicht, sondern nur der Herr kann heilen. Ein viertes Merkmal dieses Ältestengebetes, ja, dieses Gebet geschieht in Verbindung mit einer Salbung, Salbung mit Öl. Das ist ja manchmal so ein Punkt, wo man dann als Ältester denkt, können wir denn da jetzt jemanden salben? Was bringt denn dieses Salben? Reicht es nicht zu beten? Und doch im nächsten Moment denkt, wenn es hier so genau geschrieben ist, es sind hier sowieso lauter Imperative, in diesen kurzen Versen sechs Imperative, das so geboten ist von Gott, tun wir gut daran, uns daran zu halten. Praktisch sieht es ja oft so aus, dass man etwas Pflanzenöl auf die Stirn oder auf der Stirn des Erkrankten reibt oder eben da ölt. Ja, was soll das mit dem Öl? Im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten geölt, vor allem bei ihrer Einsetzung in den Dienst. Darum kann es hier, denke ich, nicht gehen. Manche sagen, es ist für den Kranken ein spürbarer, die Sinne ansprechender Hinweis auf die Kraft des Heiligen Geistes. Das könnte ein naheliegender Gedanke sein. Also irgendwo stärkend, vergewissernd, spürbar, dass Gottes Geist da ist, wo Älteste über ihn beten. Es gibt auch Ausleger, zum Beispiel Dr. Hans-Jörg Bräumer, der zu dieser Stelle mal sagte, das Öl ist der therapeutische Aspekt. Also die Aussage wäre dann Gebet, Gott erhört Gebet, Gott handelt und Öl, Medizin. Beides gehört zusammen. Das Gebet ersetzt nicht die Medizin und die Medizin nicht das Gebet. So die Meinung von Hans-Jörg Bräumer. Ein fünftes Merkmal dieses Ältestengebetes. Das Gebet zielt über die mögliche körperliche Heilung hinaus. Wir wissen nicht genau, ob es eine vollständige Heilung gibt. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder im Griechischen steht eigentlich retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Das kann ein innerliches Aufrichten sein, denn Krankheit schlägt auch nieder und aufs Gemüt. Es könnte auch ein äußerliches Aufrichten sein, dass man das Bett wieder verlassen kann. Also wir wissen nicht genau, kommt es zu einer vollständigen Heilung, auf jeden Fall zu einer Hilfe, zu einer Erbauung, auf jeden Fall zu einer Rettung, wie es hier gesagt wird. Und dann eben durch 15b merken wir, es geht über das Körperliche hinaus und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Auch hier ist es nicht legitim zu sagen, da liegt der kranke Mensch und du bist krank, weil du eine bestimmte Sünde getan hast. Wenn du genug glauben würdest oder nicht gesündigt hättest, wärst du nicht krank. Das ist damit nicht gesagt. Aber der Kranke empfindet in Notzeiten auch seine Sündhaftigkeit besonders. Denkt über sein Leben nach und entdeckt auch hier und da Fehler, falsche Weichenstellungen oder Schuld im Leben. Und ihm soll nun auch die Gelegenheit gegeben werden, in diesem Zusammenhang zu beichten, Sünde loszulassen. Und damit nichts mehr Gott im Wege steht und damit er auch umfassend Befreiung erfährt. Ja, wenn wir so das mal sehen, wäre Punkt 6, der Kranke steht unter der dreifachen Verheißung, einmal der Hilfe, der Aufrichtung und auch der Sündenvergebung. Das Ältestengebet in der Gemeinde, ein enorm wichtiger Dienst. Und wie anfangs gesagt, wollen wir darüber heute Abend als Älteste reden und einen guten Weg finden, diesen Dienst der Gemeinde, speziell den Kranken, anzubieten. Das macht einen Unterschied zur Welt. Und da kann sich Gott auch verherrlichen. Und Gott ist nicht jemand, der sich freut, wenn wir krank sind, sondern er ist ein Gott, der auch Genesung schenkt. Er ist ein Gott, der auch Heilung bereithält. Aber er wird alles tun nach seinem Willen, nach seiner Weisheit. Und Gott ist ein Gott, der mittelbar heilt, aber auch unmittelbar heilen kann. Er erhört Gebet und auch heute noch geschehen Wunder. In Jesaja 53, und damit komme ich zum Schluss, ist davon die Rede, dass er, Jesus, unsere Krankheit trug und auch unsere Schmerzen. Und Jesaja 53 spricht ja auch vom Kreuzestod Jesu. Und wir dürfen wissen, dass er am Kreuz nicht nur unsere Schuld und Sünde trug, sondern auch unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Falsch verstanden wäre es zu sagen, damit können wir, wenn wir genug glauben, jede Krankheit loswerden, wie wir auch jede Sünde loswerden, wenn wir sie doch abgeben. Der Erweis ist ja schon, wenn er unsere Krankheiten trug und wir das glauben und wir einen Hammer nehmen und uns auf die Finger hauen, werden wir Schmerzen haben trotz dieser Verheißung und merken, so kann es nicht gemeint sein. Er ist uns aber in den Krankheiten sehr nahe. Er hat auch die letzte Lösung für alle Krankheiten. Und den Sieg darüber hat er schon vollbracht. Und wir erfahren immer wieder Heilungen. Aber die letzte Heilung erst, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind. Und da erfüllt sich das alles vollkommen. Denn dort heißt es ja, in dieser neuen Welt, dass da keine Schmerzen mehr sind. Kein Geschrei und auch kein Tod mehr. Und dass er alle Tränen abwischen wird. Auf diesen Tag gehen wir zu und diejenigen, die im Rollstuhl sitzen oder an Krücken gehen, werden dort alles wegwerfen können und in die Arme des himmlischen Vaters springen. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Er ist die erste Adresse. So, mit diesen Gedanken möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Es bleiben viele Fragen übrig. Ist logisch, alle Aspekte konnten nicht angesprochen werden. Meine Erkenntnis ist auch nur stückhaft. Macht's gut.